Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe True-Crime-Freunde. Es gibt eine neue Folge von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo.
Servus.
Martina. Und mein Name ist Mischa Kronenfels. Ich bin von Krone Hit, dem Radiosender. Heute geht es um einen sehr spannenden, aufsehenerregenden Fall, der wahnsinnig an den Fall Blaunsteiner erinnert. Wir sind im Jahre 2023, am 17. Mai in Niederösterreich, in dem kleinen Örtchen Glinzendorf. Der 42-jährige Andreas F., der einen Vierkanthof besitzt, wacht auf, versucht nach seinem Handy zu tasten, findet es nicht und hat keine Idee, wo es sein könnte. Martina, aus diesem Umstand entwickelt sich ein unglaublich spannender Fall. Zunächst vielleicht etwas verwirrend, aber nach und nach entsteht ein Fall, der dermaßen spektakulär ist, dass man es kaum glauben kann. Wer ist dieser Andreas F. und zunächst, wo ist das Handy?
Beginnen wir so, der Andreas F. ist ein sehr reicher Landwirt, eben aus Niederösterreich, hat einen großen Vierkanthof, wie du schon erwähnt hast, und darauf werden wir noch später zurückkommen, und er ist fast blind mittlerweile. Er ist fast blind, darum ist es ja eben so furchtbar für ihn, wie er in der Früh aufwacht und das Handy nicht ertasten kann, weil er kann es ja nicht suchen, weil er ja blind ist, kann sich aber mittlerweile in seinem Haus sehr gut zurechtfinden. Also er merkt auch, dass die Haustürsperrangel weit offen ist, die Türe zur Waschküche. Er merkt all diese Dinge und er hofft halt, weil er hatte da schon eine Haushaltshilfe, ja, die ihm half bei gewissen Dingen im Haushalt. Und er denkt sich, er wartet halt, weil die Haushaltshilfe ruft ihm dann immer irgendwann am frühen Vormittag an. Er wartet einfach, dass die Haushaltshilfe anruft, weil er denkt sich, ja, dann wird er ja das Handy läuten hören und dann kann er dort hingehen. In der Zwischenzeit kommt jemand zu ihm und sagt ihm, ja, sein Handy wurde gefunden in Aderklar, das ist ein paar Ortschaften weiter, gar nicht weit weg. Irgendwie schafft er es, da hinzukommen. Er kann sich zwar nicht erklären, weil er war dort nicht in Aderklar. Er kann sich überhaupt nicht erklären, warum sein Handy dort liegen soll. Auf einer Straße wurde es gefunden. Es gibt da einen Finder, der ihm das geben will. Mühsamst schaut er, dass er da eben nach Aderklar kommt. Und auf halbem Weg plötzlich, es gibt irrsinnig viel Polizeiaufgebot. Er wird umzingelt, ihm werden Handschellen angelegt und er wird verhaftet. Er kann sich das alles überhaupt nicht erklären. Er erfährt dann relativ rasch bei Verhören, dass seine Ex-Lebensgefährtin angegeben hat, von ihm beinahe ermordet worden zu sein in der Nacht davor. Also das Belastende, was gegen ihn vorliegt, es werden auf seinem Fahrrad, auf seinen Schuhen und auf verschiedenen anderen Gegenständen noch von ihr Blutspuren und Haare gefunden. Und was natürlich das ganz Belastende ist, sein Handy auch ganz in der Nähe ihres Wohnorts. Und was natürlich das besonders Belastende ist, diese Frau wurde aufgefunden, also sie hat selbst die Polizei alarmiert, mit mehreren Bauchstichen. Zwar nicht tiefe, aber doch mit Bauchstichen.
Die Ex-Freundin von Andreas F. heißt Bernadette H. und sie ist, und darüber werden wir heute noch viel reden, aus guten Gründen die Ex-Freundin und nicht mehr seine Freundin. Wir werden diesen ganzen Fall noch aufdröseln und etwas später darüber reden, wie es zu diesen unglaublichen Vorwürfen kam und was dran ist eigentlich. Aber lass uns ein bisschen zurückgehen in der Zeit und über die Bernadette H. sprechen und darüber, warum der Andreas F. fast erblindet ist, weil er das war er nicht immer.
Wir müssen zurückgehen eigentlich zuerst einmal ins Jahr 2021, weil da hat er damals die Bernadette H., die war um einiges jünger als er, kennengelernt. Und man muss zu ihm sagen, also wie gesagt, er ist ein sehr reicher Landwirt und er hatte aber nicht viele Frauenbekanntschaften noch in seinem Leben. Er hat sie kennengelernt, er war von ihr wahnsinnig beeindruckt. Sie hat ihm auch gezeigt, dass sie sehr... Er hat das so vermutet, also sie hat ihm auch gesagt, dass sie sehr von ihm begeistert ist, sich in ihn verliebt hat. Er war natürlich überglücklich. Also es war für ihn die große Liebe relativ rasch und ist halt sehr auf diese Frau eingegangen. Sie stammt aus einer Adoptivfamilie, ist aber in sehr geordneten Verhältnissen eben aufgewachsen bei dieser Adoptivfamilie. Und nach dem Hauptschulabschluss hat sie gemacht eine Lehre zur Zuckerbäckerin und Hochzeitsmanagerin und hat dann sogar kurz einmal eine eigene Konditorei geführt. Aber dann hatte sie eigentlich keinen Job, also wie sie ihn kennengelernt hat. Das war dann so, dass die beiden dann ein Paar wurden. Es war so, dass der ganze Freundes- und Bekanntenkreis vom Andreas F. nicht besonders begeistert war von dieser Frau. Die hatten irgendwie so ein Gefühl, auch die Familie von ihm hatte irgendwie ein Gefühl, dass mit der irgendetwas nicht stimmt und dass sie es nicht ehrlich mit ihm meint.
Er hatte noch nie wirklich eine Freundin, ist doch deutlich älter, er ist etwas über 40 und sie Mitte 20. Diesen Unkenrufen zum Trotz bleiben die beiden aber zusammen und es kommt sogar so weit, dass sie offenbar schwanger wird.
Ja, also zumindest hat sie es ihm erzählt. Sie hat ihm erzählt, sie ist schwanger geworden und sie will jetzt auch unbedingt heiraten ihn. Da hat er aber komischerweise wahrscheinlich auf Druck seiner Familie gesagt, na warten wir noch ein bisschen, ja, mit der Hochzeit. Oder vielleicht hat er auch selbst schon ein komisches Gefühl gehabt. Er kann das selber im Nachhinein nicht so genau sagen. Auf jeden Fall war es so, dass er sie nicht geheiratet hat. Allerdings hat er ein Testament gemacht, in dem er sie zur Alleinerbin gemacht hat, eben seines ganzen Vermögens und seines Vierkanthofs und seiner Landwirtschaft. Also das heißt, insgesamt hat das alles ungefähr 3 Millionen Euro betragen. Also es war schon ein großer Betrag. Was er natürlich nicht wusste, knapp nachdem er dieses Testament unterzeichnet hatte zu ihren Gunsten, ist sie schon mit einem Immobilienmakler auf diesem Anwesen angetanzt und hat alles schätzen lassen, das ganze Grundstück und die Ländereien, die dazugehören. Ja, und dann kam es auch schon bald einmal zur ersten Katastrophe, kann man sagen. Und zwar war das am 8. Juli 2022. Da hat sie ihm plötzlich vorgeschlagen, ja, weil du in letzter Zeit so wenig Kontakt mit deinen Freunden hast, die sich ja eben ein wenig distanziert hatten aufgrund der Beziehung mit ihr, laden wir die doch alle mal zu uns nach Hause ein und dann werden sie sehen, dass ich eine nette Frau bin. Er war natürlich begeistert von dem Ganzen, weil er auch schon gelitten hat, dass die Freunde mit ihm keinen oder weniger Kontakt hatten. Ja, und sie hat sich dann also sehr ambitioniert gezeigt, dieses Fest auszurichten. Also hat eine Erdbeerbowle gemacht und verschiedene andere Dinge auch hergerichtet. Und sie hat dann auch ihm gesagt, ja, also für dich mixe ich ein Spezialgetränk. Da war Coca-Cola drinnen, Eiswürfel, Magic Mushrooms und vor allem eine sehr hohe Menge Methanol. Also eine wirklich giftige Menge Methanol. Und er hat dann bei dieser Party diesen Drink zu sich genommen, ist dann in eine Art Koma verfallen, ist dann auch ins Spital natürlich gekommen, hat dann um sein Leben gekämpft, er hat überlebt, allerdings er ist fast blind seitdem. Also es hat ihm sein Augenlicht genommen, also er kann nur so Schatten irgendwie erkennen, also weit entfernt davon, dass man noch von Sehen irgendwie sprechen kann. Dieser ganze Vorfall hatte natürlich in der Beziehung ein bisschen einen Knacks hinterlassen, so kann man es sagen. Er hat sie dann auch enterbt. Sie hat dann auch behauptet, sie hätte aufgrund dieses ganzen Stresses, der da passiert ist, das Kind verloren, mit dem sie angeblich schwanger gewesen wäre. Was wirklich jetzt seltsam ist, also die beiden blieben zusammen.
Vermutlich hat sie ihm glaubhaft versichern können, dass sie ihm mit diesem Mixgetränk etwas Gutes tun wollte, dass er ein bisschen ein Räuschchen hatte und sich offenbar in der Dosis verirrt hat und deswegen ist das Ganze so weit gekommen, weil sonst müsste man ja wirklich davon ausgehen, dass er erkennt, dass sie offenbar an sein Erbe will und ihn vergiften wollte, aber dem war offenbar nicht so und sie sind zusammengeblieben.
Stimmt, aber es war halt so, dass wirklich auch wieder seine Freunde, seine Bekannten, seine Familie nicht an diesen Zufall geglaubt haben, dass sie sich da einfach mit der Dosis geirrt hatte, sondern ihm schon gesagt hat, dass du, das könnte ein Mordversuch gewesen sein. Und was er nicht wusste, aber es hat auch schon im Hintergrund die Kripo ermittelt, weil es natürlich alles also sehr, sehr auffällig war. Ja, wie gesagt, die beiden sind wieder zusammengekommen. Er hat sie ja vorher enterbt gehabt, wie gesagt. Aber dadurch, dass sie zusammen waren, dann wurde sie wieder schwanger. Angeblich, will ich dazu sagen, ja. Wurde sie wieder schwanger und alles fing wieder von vorne an. Und er hat dann wieder innerhalb kürzester Zeit ein neues Testament gemacht, also sozusagen das alte Testament aufgefrischt und hat halt wieder sie zur Universalerbin gemacht. Das sozusagen hätte fast wieder mal sein zweites Todesurteil sein können, ja. Und zwar war es dann so, am 3. November 2022, sie ist ja eine gelernte Konditorin, hat sie ihm selbstgebackene Muffins serviert. Er hat sich darüber gefreut, dass sie für ihn gebacken hat. Diese Muffins waren allerdings versetzt mit starken Beruhigungsmitteln und mit muskelentspannenden Mitteln. Also die vor allem in der Kombination können sie tödlich sein. Vor allem für jemanden, der das alles nicht gewöhnt ist. Gut, das war dann wieder so. Wieder ist es ihm furchtbar schlecht gegangen. Also ist es ihm nicht so schlecht gegangen, dass er wirklich gestorben wäre, aber er ist dann am nächsten Tag, nachdem er diese Muffins gegessen hatte, aufgewacht in der Früh und hat sich gedacht, um Gottes Willen, da ist irgendetwas Fürchterliches passiert. Also es kam dann wirklich wieder zu einer Trennung zwischen den beiden, aber die Geschichte war eben noch lange nicht aus. Weil wenn wir jetzt dann zurückgehen zu diesem Tag, wo er aufgewacht ist, in
Gänzendorf am 17. Mai 2023.
Genau. Da hatte sie dann wirklich in der Zwischenzeit von der vorigen Trennung weg wirklich einen teuflischen Plan ausgeheckt. Sie wollte ihn wirklich zum Mörder machen. Also sie wollte sozusagen, dass er wegen Mordes verurteilt wird an ihr, weil versuchter Mord wäre ja dasselbe wie Mord. Also da ist die Strafe nicht viel unterschiedlich. Das kann genauso arg sein. Und hat sich eben selbst diese Stichwunden zugefügt. Vorher hat sie allerdings natürlich bei ihm daheim, das ist ja gut gegangen irgendwie in der Nacht, sie kannte ja die ganzen Örtlichkeiten, ist sie bei ihm daheim eingebrochen und hat diese ganzen Spuren von sich, also Blut hat sie sich selbst irgendwie abgezapft, hat dieses Blut dort angebracht, Haare von sich ausgerissen an diesen verschiedenen Gegenständen. Und dann hat sie ihm noch sein Handy genommen und ganz perfide, aber auch ein bisschen dumm, sie hat auf diesem Handy gegoogelt, wie man am besten einen Mord vertuscht. Das hätte er ja gar nicht mehr tun können, aufgrund seiner Blindheit, ja. Und hat dieses Handy dort eben liegen lassen, in der Nähe ihres Wohnorts. Dann hat sie sich diese Stiche zugefügt und dann hat sie die Polizei gerufen.
Aus Sicht eines True-Crime-Freundes könnte man das vielleicht so zusammenfassen, dass in ihrem Kopf Folgendes vorgegangen ist: Wenn ich es schon nicht schaffe, ihn zu ermorden und an sein Erbe zu kommen, dann soll wenigstens er wegen Mordes verurteilt werden, damit ich irgendwas davon habe.
Ja, es ist eine völlig verrückte Geschichte. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, sie bekommt dann viel Schmerzensgeld von ihm. Könnte ja auch sein.
Nun, der Andreas F., der, wir haben es ja vorher schon angesprochen, war wegen des Verdachts des versuchten Mordes 2 Monate im Gefängnis, wurde selbstverständlich, weil die Kripo schon gegen Bernadette H. ermittelt hat, wieder entlassen. Und nun kommt es zum Prozess gegen die Bernadette H. Und da werden natürlich auch viele Menschen einvernommen, auch Nachbarn, die sie offenbar instrumentalisiert hat. Was hat diese Bernadette H. alles aufgeführt, um ihn zu belasten?
Also sie hat verschiedene Menschen um ein Alibi gebeten, hat die aber so instrumentalisiert, hat gesagt, ja, er hat das ja alles wirklich getan, aber um wirklich ihn schuldig zu sprechen, ja, brauche ich noch andere Beweise. Also sie hat Menschen wirklich aufs Böseste manipuliert. Das kann ich hier jetzt alles nicht so sagen, weil das ist dann geheim gehalten worden, also bewusst geheim, dass diese Personen eben nicht bekannt werden, ja. Sie hat sogar aus dem Gefängnis noch versucht, die alle zu manipulieren, also indem sie Briefe geschrieben hat. Da ist man natürlich bald drauf gekommen. Dann kam es eben zu dem Prozess.
Dieser Prozess hat im Dezember 2025, also vor nicht allzu langer Zeit, stattgefunden. Was war das Urteil, Martina? Und was sagen eigentlich die Gerichtspsychiater über die Psyche dieser Frau?
Ja, also sie wurde von Gerichtspsychiater Peter Hoffmann untersucht und er hat ja wirklich eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert mit starken narzisstischen und antisozialen Zügen. Das heißt, sie ist vollkommen empathielos. Was noch zusätzlich auch war, es hat sich bei ihr gezeigt in Untersuchungen, dass sie wirklich eine krankhafte Sucht hat zu lügen. Also sich die Wirklichkeit so zurechtzubiegen, wie sie das will. Und sie kann das auch, sie beherrscht das auch sehr gut. Sie ist eben sehr manipulativ, sie kann Menschen von sich beeindrucken mit Lügen. Sie erzählt halt ständig irgendeinen Unsinn, ja, aber das so überzeugend, dass es ihr die Menschen in ihrem Umfeld sogar glauben. Das war vielleicht auch der Grund dafür, warum sie den Mann, also ihr Opfer, eigentlich so für sich einnehmen konnte und immer wieder geschafft hat, ihn so für sich einzunehmen. Das Urteil war dann 18 Jahre Haft plus Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum für unbestimmte Zeit, weil sie gilt eben auch wirklich als brandgefährlich, als eine Person, die jederzeit wieder ähnliche Taten begehen könnte. Taten gegen Leib und Leben.
So, das Urteil gegen die Bernadette H., aber was sagt sie eigentlich zu diesem Urteil, beziehungsweise wie hat sie sich im Prozess verhalten eigentlich?
Sie hat weiterhin an ihrer Geschichte festgehalten, an ihren ganzen Geschichten. Sie wurde ja im Endeffekt wegen 2 Mordversuchen, Verleumdungen, wegen Vortäuschung eines Verbrechens wurde sie ja verurteilt. Sie hat ja weiterhin gesagt, nein, nein, also das war alles wirklich so, also sie hat das alles nicht gemacht und im Gegenteil, sie hat diesem Landwirten sogar 2-mal das Leben gerettet.
Wie geht's diesem Landwirt Andreas F. eigentlich heute, wenn man sich das Krone-Magazin Verbrechen durchschaut? Dann sieht man ja auch ein Bild von ihm, wie er vor dem Gerichtssaal steht mit einem blinden Stock, mit einer Armschleife, die signalisiert, dass er teilweise blind ist, und einer schwarzen Sonnenbrille. Wie lebt er jetzt eigentlich, also auch mit diesem Urteil?
Die Blindheit wird auch nie mehr wieder vergehen, also das ist bleibend, weil er ist einfach, die Sehnerven sind zerstört worden. Da ist nichts mehr zu machen. Er lebt weiterhin auf seinem Hof, arbeitet dort, hat jetzt aber sozusagen einen Menschen dort, also einen Landwirten, der das Ganze führt. Er macht aber so kleine Arbeiten mit und lebt dort halt und versucht irgendwie sein Schicksal zu meistern.
Das aktuelle Magazin Krone Verbrechen ist überall noch erhältlich. Jetzt auch im Hochsommer wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Lektüre. Wir hören einander wieder in 2 Wochen. Martina, danke für diese tollen Insights heute.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.